Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin und arbeite schon seit vielen Jahren mit Führungskräften auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich begleite Teams, wenn sie sich in die Sackgasse manövriert haben, und ich unterstütze Menschen, wenn sie ihre persönliche Resilienz entwickeln und trainieren wollen. Genau in diesem Zusammenhang heiße ich dich herzlich willkommen, Markus Regenstein, geschäftsführender Gesellschafter von Pentextile Solutions.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier aufzutreten. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Interview mache. Von daher hoffe ich, dass ich nicht nur inhaltlich, sondern auch einigermaßen gut rüberkomme.
Ja, dafür werden wir sorgen, denn der Tonspezialist, mein Mitarbeiter, wird alles dafür tun, dass alles das so gut verständlich wird, was du sagst, dass das von jedem gehört werden kann. Und du führst ein Unternehmen, das sehr erfolgreich. An dieser Stelle, glaube ich, musst du dich nicht hinterm Berg verstecken, im Sinne von gut rüberkommen. Vielleicht erzählst du mal, was ist das für ein Unternehmen? Was ist deine Story dazu? Wer bist du eigentlich?
Ja, ich will vielleicht kurz mit dem beginnen, was wir so machen tagsüber, auch unter normalen Bedingungen, nicht unbedingt unter Corona-Krisenbedingungen. Wir sind ein ganz klassischer Textilhersteller. Das heißt, wir stellen Stoffe her, in diesem Fall keine Gewebe, die viele Leute kennen, sondern Maschenstoffe, die für die Wäsche- und Mederindustrie sind und für die Sportindustrie, für medizinische Applikationen. Und in diesen Stoffen sind wir natürlich spezialisiert auf ein hohes Maß an Kompression. Wir verarbeiten unterschiedliche Eigenschaften in diese Stoffe hinein. Und das vertreiben wir weltweit an alles, an große Marken, an die verschiedensten Länder und Regionen. Wir haben einen Exportanteil von über 80%. Wir sind also ein kleines Unternehmen mit ungefähr 150 Leuten hier am Standort in Paderborn. Und was wir tun ist, wir kaufen Garne ein, machen daraus ein Stück Stoff, wir färben das Ganze und liefern das dann an die Kunden, die ich gerade beschrieben habe, in diesen unterschiedlichen Segmenten.
Okay, ja. Das heißt, ein an sich recht kleiner Standort, wenn ich das richtig höre, aber eine Wirkungsweise in die große Welt, also mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, da viele Kunden auch zu versorgen. Wie kommst du zu diesem Unternehmen? Was ist das, was dich da so fasziniert hat?
Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Das hat vielleicht mit der textilen Vorbildung meiner Familie zu tun. Da ist mein Vater an ganz dominanter Stelle und da habe ich so Jugenderinnerungen dran. Das ist so das eine, aber es hat mich, glaube ich, angeregt, was ich bei ihm gesehen habe an seiner Kreativität und an dem, was er, wie begeistert er war für das, was er tat. Und das hat mich irgendwie wahrscheinlich mit angesteckt. Und als ich dann erwachsen wurde und so mich fragte, was ich da machen sollte und könnte, war das jetzt eine Möglichkeit. Ich bin dann in diese Branche so ein bisschen reingerutscht und habe dann bei diesem Unternehmen vor über 25 Jahren anfangen können, bin dann mit der Familie ins Ausland gegangen. Wir haben an unterschiedlichen Werken in der Konzernstruktur gearbeitet und bin nun zurück, seit Jahren auch schon wieder hier am Standort. Habe das Unternehmen dann aus der Krise heraus gekauft, weil ein weiterer Wunsch neben all dem, was ich so an Technik bin, ich bin Ingenieur, Textilingenieur, und habe das also ein bisschen fortführen dürfen, was mein Vater auch an Kreativität mitgebracht hat für die Branche, wollte ich auch immer Unternehmer sein. Und das hat sich ergeben Ende der 2009er Jahre. Und seitdem bin ich hier Geschäftsführer, Gesellschafter, verantwortlich für Strategie und natürlich einen Großteil der Produktion, der strategischen Ausrichtung, dem, was wir so machen wollen. Ich liebe Produkt. Ich liebe das Produkt im Detail. Und wir machen sehr viele Dinge für Kunden, die einfach sehr zugeschnitten sind auf die Kunden. Wir machen sehr viele Entwicklungen mit Kunden zusammen, die sehr innovativ sind.
Okay. Das heißt, hier gibt es ganz viele Kompetenzen, die du angesprochen hast. Was dich fasziniert hat, war auf der einen Seite, du hast ein Vorbild gehabt. Wobei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dein Vater kein Unternehmer gewesen, aber du hast es ihm ein Vorbild gehabt, wie kreativ er war, wie innovativ er gedacht hat, wie gestalterisch er unterwegs war. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das würde ich so sehen. Er hat in großen Konzernen gearbeitet und ist global auch präsent gewesen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, er hat sehr international gearbeitet mit einem sehr großen Spektrum an unterschiedlichen Technologien. Ich war auch im Ingenieur und Ingenieuren gefällt das Herstellen von Dingen und Machen und Gestalten. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was mich am Unternehmersein sehr begeistert. Aber ja, das ist ganz sicher so gewesen, ja.
Das genau, hier, also das Vorbild. Das zweite ist Kreativität, reizt dich also an deiner Arbeit oder an deinem Unternehmertum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch das Gestalten.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Also wir sind ja noch nicht ganz frei in dieser Welt. Das heißt, wir haben einen Markt, einen definierten Markt, der ist mal größer, mal kleiner oder mal wie im Moment sehr angespannt. Trotzdem ist dieser gestalterische Aspekt, den ich eben als Unternehmer auswirken kann. Ich kann entscheiden, in welche Richtung wir gehen und wie wir Dinge umsetzen. Ich kann dafür sorgen und dazu beitragen, nicht sorgen, sondern eher beitragen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise uns intern und extern verhalten. Und im Moment, wie der Podcast ja beschrieben ist, wie beim Segeln im schweren Unwetter, nach vorne schauen.
Ja,
ja. Denn das ist wichtig, dass wir bei all dem, was im Moment so passiert, dass wir das Steuer gemeinsam in der Hand halten und wissen, wo es hingeht.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das ja schon mal gemacht, denn du hast dein Unternehmen gekauft aus einer Krise heraus.
Ja, genau.
Ja, was muss einen denn da reiten, in einer Krise ein Unternehmen zu kaufen? Also das hört sich ja schon sehr, sehr spannend an.
Das ist so eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Es geht ganz sicher um Gelegenheit. Auch Krisenzeiten sind auch Gelegenheiten, um etwas neu aufzusatteln und zu beginnen. Und ich glaube, das war ein wichtiger Treiber, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das hat nicht mit eigenen Verdiensten häufig etwas zu tun, sondern manchmal ergeben sich Umstände. Und dann darf man auch beherzt zugreifen. Dann darf man also sagen, okay, ich probiere das mal. Eine ganze Reihe Leute haben damals gesagt, das ist aber sehr mutig, in Deutschland einen Textilbetrieb zu kaufen, denn wir sind ja nicht vom Produkt ja schon eine sehr sexy Branche auf der einen Seite, aber es ist eine Branche, die enorme Erodierungen hinter sich hat und wir natürlich in einem ständigen Marathon sind, weil die Konkurrenz nicht unbedingt, weil sie im asiatisch-pazifischen Raum liegt und günstig ist, sondern weil wir einfach mit unseren Produkten natürlich hochwertig sind. Da geht es immer darum, wie stelle ich das dar, was mache ich? Ich muss Antreiber sein. Wir müssen gucken, dass wir die Dinge nicht nur richtig machen, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Und das bedarf vieler guter Köpfe und Hände hier im Unternehmen, um das am Laufen zu halten. Das ist also ein ständiges in Bewegung sein und sich darauf einstellen. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter. In den letzten Jahren gut. Wir haben uns echt gut positioniert. Und sind jetzt so wie viele andere einfach von diesem Erdbeben Corona quasi getroffen. Wir sitzen da und das Haus wackelt und wir sagen, ups,
was machen wir jetzt? Ja, das ist, also da würde ich gleich gerne nochmal vertiefend drauf eingehen, natürlich. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann gibt es ja durchaus jede Menge an Marathon, sagst du, an Notwendigkeiten, immer wieder Handlungen neu zu überdenken. Also wenn ich das richtig so sortiere, seid ihr immer wieder mit herausfordernden Umständen konfrontiert? Also ist Corona vielleicht jetzt tatsächlich nochmal eine Dramatisierung dessen, aber ihr seid es gut gewohnt, mit Herausforderungen umzugehen als Unternehmen?
Also ohne das überbewerten zu müssen oder können oder uns selbst zu stark in den Vordergrund zu drängen, ich glaube, dass die Krux und das, was wir tun müssen, besteht darin, uns zu fragen, was will unser Kunde? Und wenn ich mir anschaue, wie meine geschätzten Kollegen vor 20 Jahren ihr Geschäft betrieben haben, geht es jetzt nicht um besser oder schlechter, sondern die Zeiten waren doch deutlich anders. Wir leben in einer sehr, also schnelllebig, nicht im Sinne von negativ schnelllebig, aber es gibt sehr viele Dinge, Produktzyklen, Präsenz im Markt und ein ganzes anderes Portfolio und Setting ist nötig heute, um am Markt bestehen zu bleiben. Und wir sind natürlich, weil wir hier in Deutschland produzieren und die Auflagen, die wir erfüllen müssen, auch von vollem Herzen bejahen auf der einen Seite, weil wir selbst hier in der Stadt auch wohnen, wo wir produzieren. Wir wollen also nicht, dass da irgendwas passiert. Aber es gibt doch dort eine Kostenseite natürlich, die wir haben. Und das Geld müssen wir verdienen. Und das ist also liegt an uns, das abzugleichen zwischen dem, was der Kunde möchte und dem, was wir leisten können. Und da ist natürlich Innovation, auch wenn sie jetzt manchmal ein bisschen abgedroschen anhört, ist ein wesentliches Merkmal, um attraktiv für diese Kunden zu bleiben.
Das dockt ja dann wieder an die Kreativität, von der wir vorhin gesprochen haben. Also Innovation hat ja ganz viel mit kreativ über die Grenzen hinaus in Assoziationen zu denken, zu tun.
Ja, genau. Wobei das immer nie eine One-Man-Show ist.
Das ja,
ist
genau. Und das, da wollte ich gerne auch nochmal drauf. Genau, das hast du eben mehrmals gesagt. Alexander Groth ist ein Professor, der für Führung doziert und der hat in seinen Führungsprinzipien gesagt, dass es auch ein Aspekt des in Beiträgen zu denken gibt, wenn man über eine gute Führungskraft redet. Und das höre ich hier bei dir, dass du eine ganz große Affinität dahin hast, zu sagen, du trägst deinen Teil dazu bei, aber dein Team, deine Leute, wie du das eben so beschrieben hast, tragen ihren Teil dazu bei. Ist das besonders in deiner Branche oder in deinem Unternehmen?
Das kann ich nicht, abschließend so nicht bewerten. Ich weiß, was ich möchte. Ich möchte gerne, also was ich selbst möchte. Ich möchte gerne in einem Umfeld arbeiten, das uns auf der einen Seite respektvoll miteinander umgehen lässt und das, was wir an Ressourcen haben, auch ausnutzen lässt. Und ich würde das auch mal so beschreiben, ich möchte gerne in einem angstfreien Raum leben und operieren. Der Markt ist schwierig, so wie er ist, und der verändert sich. Das ist das Äußere und wir müssen uns dem gegenüberstellen. Und meine persönliche Erfahrung, so wie ich gerne leben möchte, auch wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste zu einer Firma gehen, wie sollte die Firma sein, dann würde ich gerne in diesem Raum mit einem Team arbeiten. Und auch da, wir sind nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, es ist einfach so, dass wir hingehen und versuchen, das zu deklinieren und zu leben und umzusetzen mit all dem, was gerade unter Stresszeiten natürlich schwieriger ist oder mit Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Aber das ist der Raum, in dem ich arbeiten möchte. Und der bedarf vieler Hände und vieler Köpfe, wie ich das vorhin gesagt habe, weil wir eben im Vergleich zu vielen anderen Zeiten von vor vielen Jahren, es kommt nicht darauf an, was der Alte oben oder die Alte da oben sagt, sondern es geht darum, dass wir in einer komplexen Welt auf diese Komplexität eingehen und sie bewältigen. Und das geht nur, indem wir einen vielfachen Blick und viele Eigenschaften, viel manchmal Mut. Ich habe manchmal einen schlechten Tag oder manchmal einen guten Tag. Und der wird dann kompensiert durch mein Team und umgekehrt. Und all diese Dinge, die sich so einfach anhören, aber dann im Tagesgeschäft dann mal ein bisschen schwierig sind. Aber das ist das Umfeld, in dem ich gerne arbeiten möchte.
Okay,
und ob ich ja jetzt besser bin als andere oder ob wir besser sind als andere. Es gibt, wir lassen uns im Moment beraten, wir haben Defizite in Kommunikation, wir müssen besser werden, wir machen nicht alles richtig, weil unsere eigene Sicht vielleicht vom Team ist nicht unbedingt das, was unsere Mannschaft insgesamt dann auch wahrnimmt. Also es ist ein Ringen. Ne? Es ist ein zum Marathonlauf oder zu einem Dauerlauf oder zu der ständigen Bewegung gehört das auch, dass wir da einen wachen Blick für haben und das versuchen umzusetzen.
Okay, danke für die Ergänzung nochmal an dieser Stelle. Genau, du hast das jetzt mehrmals schon angedeutet. In diesen Zeiten, wir reden über Corona, über Covid-19, gibt es nochmal so eine Eskalation der Herausforderung, wenn ich das so richtig verstehe. Was genau hat denn der Shutdown für einen Effekt auf dein Business gehabt?
Also wir gehören zur Konsumgüterindustrie, um das mal betriebs- und volkswirtschaftlich einzuordnen. Das heißt, alles, was wir so machen, was wir so herstellen als Fläche, wird irgendwie weiterverarbeitet und wird dann ein Fertigteil und geht dann in die Geschäfte. Wenn die Geschäfte zu sind, fließt nichts ab. Und relativ einfach gesprochen haben wir seit 6-7 Wochen einen 80-prozentigen Einbruch. Das heißt, wir machen 80% weniger Umsätze, weil die Geschäfte unserer Kunden oder deren Retail dann nicht aufhat. Und das ist das, was dann passiert, so wie das vielen anderen passiert, wie Restaurants und Bars und Diskotheken und Bowlingbahnen und so weiter und so fort. Also das ist das ganz Klassische, was in dieser Krise eben von außen auf uns hereinstürmt. Wir mussten bestimmte Dinge jetzt tun und das hat uns in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wir haben ein gutes Auftragsbuch. Wir sind auch strategisch richtig positioniert. Die Produkte sind ja nicht schlechter als vorher. Aber im Moment sagen wir, ich brauche es nicht. Ich will es nicht.
Ja.
Lasst es bei euch. Und wir machen keinen Umsatz.
Das heißt, also ich finde das auch nochmal spannend, was du sagst. Das hört sich ja sehr, sehr, sehr dramatisch an. Dabei aber wohl zu wissen, dass es vielen anderen Unternehmungen ähnlich geht, dass hier Covid-19 tatsächlich eine ganz große Herausforderung ist auf die Beweglichkeit von Unternehmungen, obwohl deren Auftragsbücher vielleicht vor Covid-19 schon voll waren, jetzt aber eben deren Produkte gerade nicht mehr gefragt werden, braucht hier irgendwie einen Effekt, also eine Lösung, einen Exit, eine Strategie. Bevor wir da nochmal hingehen, würde ich gerne einfach mal hören, du als Unternehmer, als Verantwortlicher für 150 Mitarbeitende, mit welchen Auswirkungen hast du denn persönlich zu tun? Oder aber welche Auswirkungen siehst du im Hinblick auf deine Mitarbeitenden? Oder aber hat das Auswirkungen auch auf den Umgang mit deinen Kunden? Wenn du da nochmal so reinschaust und uns ein bisschen mitnimmst mit dem, was das für einen Effekt bei euch im Unternehmen hat.
Also es ist einfach, ich überlege gerade, wie rum ich das anfange zu erläutern. Ich bin genauso wie jeder hier im Unternehmen und wie in unserem Freundeskreis und in unserer Familie irgendwie kalt erwischt. Und es gibt eine Anzahl von echt schlaflosen Nächten, weil ich einfach auch Angst habe. Ich habe Befürchtungen. Und das sehe ich natürlich bei meinen Mitarbeitern insgesamt, Mitarbeiterinnen und dem, was so im Kundenkreis passiert. Wir haben eine Firma in Italien, in der Nähe von Como und die ist nicht weit von Bergamo, also in dem betroffenen Gebiet. Mhm. Und wenn ich spreche täglich mit denen, das Team ist sehr viel härter auch von dem Shutdown betroffen nochmal. Es ist einfach so hart an der Grenze zu Depression, zu Mutlosigkeit, zu Mut machen, zu Dingen, die wir natürlich versuchen, dagegen zu gehen. Das, also von daher betrifft es uns sehr praktisch, weil wir, das sind sehr liebe Menschen, genauso wie hier vor Ort. Und ich sehe die Angst manchmal und die Befürchtungen. Nun ist es so, dass ich jetzt in diesem Fall sagen kann, wir als Team haben nichts falsch gemacht. Also unsere Strategie war nicht falsch oder sowas. Das ist anders als in anderen Krisen, wo wir auch angeguckt werden. Warum habt ihr das gemacht? Hier sind wir einfach auf der Schiene und versuchen, das auszustrahlen. Also von daher gibt es persönliche Ängste, die ich gar nicht verschweige. Aber es gibt eben die Frage, und auch da wieder der Podcast-Titel, beim Segeln sind wir einfach ja, wie du weißt, in ein schweres Gewitter gekommen. Das war extrem einprägsam, wie wichtig es ist, Kurs zu halten. Mhm. Klar zu sein, und wir haben das ja beide gut geschafft, aber es war enorm anstrengend und es bedarf einfach einer gewissen Standfestigkeit. Und das versuche ich zu tun, das versuche ich zu leben. Mhm. Und das gelingt mir tagesweise mal besser, mal schlechter. Mhm. Es gibt Abende, wo ich echt, da fühle ich mich wie ausgelutscht und meine Energiefass ist bei null. Oder negativ oder hat gar keinen Boden. Ich kann also, bin nicht mehr rege und auch zu nichts mehr fähig. Das sind so Dinge, die alles eine Rolle spielen. Ne?
Genau, das ist ja durchaus, danke, dass du da so offen jetzt gerade drüber sprichst, denn ich glaube, dass das sicherlich auch eine Gefühlssituation ist, die vielen anderen Unternehmenden, aber auch vielen anderen Mitarbeitenden so geht. Was machst du, damit du am nächsten Morgen wieder aufstehst? Welche Mechanismen gibst du deinen Mitarbeitenden? Wie gehst du mit denen um, wenn die bei dir im Büro anklopfen und sagen und einfach mal so kraftlos in ihren Sessel fallen? Also gibt es da irgendetwas, was dich nochmal ins Handeln bringt? Denn du bist ja im Handeln. Es gibt da ja einige Dinge, die ihr als Packende ja auch gefunden habt, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja, wir versuchen, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass wir, und das merke ich an mir selbst, ich bin manchmal aufgeregt oder angespannt, die Angespanntheit im Unternehmen hat sehr zugenommen, dass wir es zulassen, dass wir die Aufgeregtheit auch aussprechen. Mhm. Und es gibt natürlich Dinge, wir sind so als Textilhersteller, wir sind im Moment dabei, und dann hoffentlich auch erfolgreich Masken herzustellen, ein ganz neuer Maskentyp, den wir da haben, der keine Schutzmaske ist, aber so eine Mund-Nasen-Maske, die hilft bei den Bedarfen, die es im Moment überall gibt. Wir versuchen dort dann sehr engagiert zu sein und es gibt eine Überengagiertheit, weil jeder so an seinen Platz möchte und auch zeigen möchte, dass er dabei ist, was vollkommen normal ist. Mhm. Also diese Seite auf der einen Seite zuzulassen und dann aber auch ein Beruhigen zu wirken. Und das kostet mich natürlich enorm viel Kraft, weil ich auch selbst aufgeregt bin. Aber diesen Spannungsbogen zuzulassen und dann das Ganze zu versuchen zu moderieren und wieder einzufangen, das ist eine Art und Weise, die ich denke, so mir auch entspricht. Ob meine Leute das also toll finden, weiß ich nicht, aber ich mache das einfach so. Ich kann mich ja nicht austauschen in dieser, ich bin zwar kein Opfer, aber ich möchte das gerne so machen. Und wir reden dann über viele Dinge. Es gibt ein enormes Maß an mehr Kommunikationswunsch, so würde ich es mal sagen.
Okay.
Dass wir sagen, okay, wer macht was, wie machen wir das und es ringen. Trotz der Distanz, die wir einhalten müssen, gibt es an sich ein deutliches Bedürfnis nach Nähe.
Ja, spannend.
Also, ich finde es am Ende des Tages nicht komisch, weil ich finde Nähe und die Wertschätzung, dass Leute, die bei uns im Homeoffice sind, wiederkommen einmal die Woche und sich freuen, die Kollegen zu sehen.
Mhm. Ja.
Und andere Beispiele.
Ja, ja, okay.
Wo wir sagen, wir sind zusammen doch in einem Raum, in einem sehr großen Raum, da sind wir mit 4, 5 Leuten, halten alle Abstand. Aber wir würden an sich viel gerne, viel lieber miteinander zusammensitzen. So, also das ist sicher so, dass das eine weitere Geschichte. Die andere ist die, dass dadurch, dass wir ein sehr deutliches Projekt haben, was uns auch hoffentlich helfen wird, diese Zeit jetzt mit einem blauen Auge zu überstehen, ist, dass wir eben in dieser Projektarbeit eine ganze Reihe Leute hineinbringen und ihnen Freiraum geben, sich austoben zu dürfen. Sie sind froh, weil das Tagesgeschäft ist auf der einen Seite nicht da, auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, was wir machen, auch mit der italienischen Hilfe unserer italienischen Firma, wir entwickeln weiter Produkte. Wir haben unsere Kollektion nicht angehalten, weil wir sagen, wir wollen da sein. Wir werden die Kollektion, die wir machen, in einen virtuellen Raum stellen. Wir werden die Designerinnen und Designer anmelden und sagen, hier Leute, wir sind noch da, guckt mal, sucht euch das aus, wir schicken es zu euch nach Hause. Die sind vielfach auch im Homeoffice. Also diese Projektgeschichte einzubinden, ein intensiveres Maß an Kommunikation und ein Projekt zu haben.
Okay.
Und nicht dazu sitzen und zu sagen, oh, was machen wir jetzt?
Ja.
Also das haben wir ja sicher auch gehabt. Das war vor 7 Wochen, war das auch ein, oh, was machen wir jetzt? Aber das ist der Flow, den wir heute
haben. Okay, ja, das heißt also in Bewegung bleiben, kreativ wieder, ne, da ist wieder das Wort, kreativ zu sein, ein Packende zu haben, das bringt auch einfach wieder einen so ein bisschen in die Kraft, neben all dem, was du eben sagtest, nämlich Raum auch dafür zu geben, dass man über seine Sorgen reden kann, dass man Nähe zulässt, dass man hier eine Wertschätzung miteinander platziert. Wow, ich danke dir. Ich würde gerne einmal nochmal so schauen, wenn du dir all das ansiehst, was du hier an Kompetenzen an den Tag gelegt hast, ne, ganz viel an Fähigkeiten, die sowohl dich auszeichnen, als aber auch dein Team und das, was ihr als Unternehmen voranbringt. Wenn du hier nochmal versuchen würdest, so einen Tipp an alle, die zuhören, weiterzugeben. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, hey, wenn ihr im Sturm nach vorne schaut, dann ist das wichtig. Da gibt es einfach Sachen, die du eben schon gesagt hast. Was wären so die drei wesentlichsten Dinge, bei denen du sagst, das ist es?
Ich würde versuchen, das so zu beschreiben, dass wir da nehme ich wieder im Sturm nach vorne schauen. Ich nehme unser Segelerlebnis, dieses furchtbare, sich vorzustellen, also sich gedanklich vorzubereiten auf das, was am schlimmsten passieren kann.
Mhm.
Das ist nicht einfach und macht auch keinen Spaß. Aber in diesem Zuge, das ist ja nicht eine sekündliche Entscheidung. Ich komme in eine Situation, dann ist das alles so, sondern ich bin ja hier mit einem Team zusammen. Wir sind als Team zusammen.
Mhm.
Wir müssen uns anschauen, was kann passieren, weil wir das Denken darüber, das Nachdenken darüber, das ist auf einem Segelschiff, was in ein schweres Unwetter und Gewitter gerät, ist es, dass wir uns anpicken, dass wir uns sichern, dass wir uns absprechen, dass wir sagen, okay, wir wollen den Kurs halten, wir wollen in diese Richtung fahren. Und das ist das, was ich sehe, was in der Frage, was kann alles passieren und was kann alles Schlimmes passieren, das ist ein wichtiger Stein, also ein wichtiger Meilenstein dabei. Ein weiterer Punkt ist, dass wir...
Einen Moment, was darf ich einmal ganz kurz da nochmal zurück? Was bewirkt das denn? Also im Letzten definierst du ja damit sozusagen den Rahmen, in dem sich alles andere abspielen kann. Was hat das denn für einen Effekt?
Das, weil wir dann in einen Krisenmodus oder eine Krisensituation hineingeworfen sind, mache ich die Erfahrung, dass wir als Team auf einmal ganz anders anfangen können zu denken. Wenn wir so in einem normalen Routine sind, was die gut ist, ne? Nichts gegen Routine. Ich brauche keine Krise, ich hätte jetzt in den nächsten Jahren ganz viel Routine gerne. Aber die Frage, wenn ich sage, wir können, um beim Schiff zu bleiben, wir können gar nicht an Land fahren oder gar nicht Richtung Land fahren und wir bleiben vielleicht über Nacht draußen, hat dieses Denken eine andere Auswirkung als ein nicht darüber nachdenken.
Ja, okay.
Und ein anderes vorbereiten. Und ich gehe also meine Erfahrung beim Team ist, dass die dann mit ganz kreativen und ulkigen oder also manchmal auch bescheuerten Ideen um die Ecke kommen und wir sagen, okay, da haben wir so nicht hingeguckt, weil bis jetzt war das auch gar nicht nötig. Mhm. Also das führt zu dieser Geschichte, dieses Denken in diesem Raum und richtig toll ist das dann natürlich, wenn man besser ist, als man das, was man
jetzt. Ja, na klar.
Das ist auch ein tolles Gefühl, das ist ein tolles Gefühl danach. Aber das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Und ein weiterer Aspekt ist dann zu sagen, von der Tagesform unabhängig, und wir haben alle eine Tagesform, ich habe eine Tagesform, unabhängig halten wir Kurs.
Aha, okay.
Also nicht um des Kurses willen, ne? Wenn wir weiter nach Steuerbord oder Backbord müssen oder wir müssen eine Kehrt machen oder was auch immer, das kann man alles tun. Das ist Teil dieser Dynamik dann. Aber wir halten an dem fest, was wir glauben, was nötig ist. Und das ist etwas, was was da auch nicht immer leicht ist, weil ich das vorhin so gesagt hatte, meinen Leuten geht es manchmal nicht gut, mir geht es manchmal nicht gut. Und wenn das alles aufeinander trifft, dann ist das ein Punkt, der sich vielleicht verstärkt. Und das sollte es nicht. Und deswegen müssen wir aufeinander achten und dann gemeinsam Kurs halten.
Okay, wow. Cool. Ich danke dir sehr für diese beiden wichtigen Impulse nochmal. Auf der einen Seite sich mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, um in die Handlung zu kommen, um nochmal ganz andere Zugänge zu Lösungen zu finden, wenn ich das so richtig höre. Und auf der anderen Seite Kurs zu halten, bei dem zu bleiben, was man als richtig erkannt hat und sich dabei nicht tatsächlich abdrängen oder verdrängen oder ablenken zu lassen.
Oder treiben.
Oder abtreiben zu lassen. Ja, genau. Ganz lieben Dank für dieses tolles Bild. Ganz, ganz tolles Bild. Ja, ich bedanke mich herzlich, Markus, für das Interview, für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Impulse, die du hier gerade gesetzt hast, für die Möglichkeit, nochmal mit reinzugucken, was das für Herausforderungen hat und für all das, was du an Impuls dann unseren Zuhörern damit gegeben hast. Ich danke dir sehr dafür.
Ja, danke für die Gelegenheit. Alles Gute.
Ja, das wünsche ich dir auch. Und an dieser Stelle möchte ich gerne allen Zuhörern natürlich verraten, der Name hat das vielleicht schon gesagt, Markus Regenstein, das ist mein Mann. Nichtsdestotrotz ist das Interview in ganz normalem Zusammenhang stattgefunden, so wie die anderen auch. Ich wünsche euch bei dem, was ihr zugehört habt, was ihr mitbekommen habt, wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachdenken, bei dem Mitnehmen, bei dem sich inspirieren lassen. Und ich wünsche euch Freude beim Ausprobieren, so wie immer. An dieser Stelle euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Eure Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.